dass eben diese Figuren sich sehr weit von existenziellen Nöten und Problemen befinden und sich ihre privaten Dramen schon sehr gut selbst schaffen. Also das ist so für mich ein Grundthema dieses Buchs. Was ich darstellen wollte, war dieses einerseits, wir sind links und wir sind progressiv und wir sind aufgeschlossen und wir interessieren uns für das Tagesgeschehen, aber am Ende des Tages sind wir eigentlich schon sehr gut ausgelastet mit unseren Dreiecksbeziehungen und dem cholerischen Regisseur. Und ich glaube halt einfach, dass es die meisten Geschichten keine Heldengeschichten sind, sondern ziemlich alltägliche Geschichten, und ich wollte halt so eine Geschichte erzählen. Ja, das totale Kontrastprogramm natürlich. Das Schreiben ist wahrscheinlich wirklich das einsamste, eine der einsamsten Tätigkeiten, denen man nachgehen kann. Und es ist dann fast ein bisschen ein Schock zu realisieren, dass zum Romanschreiben eben auch das Ganze danach dazugehört. Also das Buch dann zu den Menschen bringen und mal zuerst Verlage finden und dann auch schauen, dass, wenn das Buch mal gedruckt ist, es vielleicht auch aufschlägt, also irgendwie überhaupt Leute am Radar haben, im Sinne von Lesungen, Rezensionen, Gespräche in Buchhandlungen. Und das ist mir beim Schreiben überhaupt nicht bewusst gewesen. Ist auch gut so, finde ich, oder?
Ja,
weil,
ja.
Wenn du schreibst, dann bist du, oder dann war ich zumindest so, dass ich mir gedacht habe, ich will jetzt auch gar nicht an den Moment denken, wenn das fertig ist und was ich dann damit mache. Sondern, also einerseits hatte ich irgendwie einen absoluten lustigen, ein Grundvertrauen, dass das schon klappen wird. Und dann eben nicht den Wunsch, das zu vermischen mit dem Verkaufen und Vermarkten. Ja.
Es könnte ja auch andersrum sein, dass du dir denkst, okay, eigentlich will ich raus mit einem Buch und ich will Lesungen machen, ich will auf Lesereisen gehen etc. Das kann ja auch ein Antrieb sein wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein relativ schräger Antrieb, und dann überlegst du dir, okay, und was könnte ich schreiben, damit das dann tatsächlich verlegt wird? Ja, ich meine, vielleicht...
Das klingt zu kalkuliert, meinst du?
Sehr kalkuliert, ja. Und es klingt jetzt auch nicht nach dem wahnsinnigen Spaß oder jetzt auch nicht nach einer total schönen intrinsischen Motivation.
Ja.
Nein, das war Gott sei Dank gar nicht da. Es ist einfach so, dass das Schreiben einfach immer da war und eine der Tätigkeiten ist, in denen ich so wahnsinnig gut aufgehen und mich selbst vergessen kann. Und tatsächlich, also es gibt natürlich auch Momente, wo es frustrierend ist und anstrengend, aber es gibt Momente, wo ich mir einfach denke, das ist das Schönste, was du tun kannst. Und eben, ja.
Das heißt, du hast auch diesen Roman, deinen Debütroman, gar nicht so angefangen, okay, das muss jetzt ein ganzes Buch werden, sondern das war mal so eine Geschichte, die du gestartet hast, oder?
Ich habe angefangen, tatsächlich jetzt belletristisch zu schreiben, also ganz viele Kurzgeschichten in der Pandemie, wo ich das erste Mal Zeit hatte und Ruhe hatte, weil ich davor, ich weiß nicht, ist auch dann einfach den 20ern geschuldet, aber immer das Gefühl hatte, jeden Abend, ich muss raus, ich muss was machen. Und ich bin nie zur Ruhe gekommen und daneben halt auch noch tagesaktuell für die Presse geschrieben. Irgendwie auch dann für Ö1, und es ist auf jeden Fall nie Ruhe reingekommen. Und dann war halt in der Pandemie einfach nicht die Möglichkeit da, abends großartige Dinge zu unternehmen. Und das war in meinem Fall, das war eine ganz grausame und anstrengende Zeit auf vielen Ebenen und für ganz viele Menschen, aber es war gleichzeitig für mich einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme diese Zeit jetzt her und beginne zu schreiben. Und
das war schon der Roman?
Nein, das waren damals noch verschiedene Kurzgeschichten.
Naja.
Ich habe 2020 angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Eben wirklich so im ersten Jahr, wo es in Österreich wirklich complete Lockdown war.
Naja.
Und dann das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt eine Geschichte, die es wirklich trägt, die etwas sehr Langes trägt, Das war dann der Roman. Wobei ich nicht wirklich am Anfang gewusst habe, wie lang das wirklich wird. Aber da habe ich mir gedacht, damit will ich was anfangen, was nicht bei 10, 15 Seiten bleibt, sondern das hat das Potenzial, dass ich mich wirklich lang damit beschäftigen will. Weil ich finde, das ist ja auch die Gefahr, dass du dann reingehst und dir denkst, bei der Hälfte der Strecke geht dir die Luft aus, weil du einfach keine Lust mehr drauf hast. Und da habe ich mir gedacht, nein, darauf habe ich fix genug Lust und das will ich zu Ende schreiben.
Das heißt, das Konstrukt quasi des Romans stand da schon fest, ein bisschen bevor du wirklich begonnen hast.
Es stand so eine vage Idee und daraus ist dann das Konstrukt entstanden. Also ich hatte eigentlich am Anfang zwei Geschichten, die dann sich zu diesen zwei Handlungssträngen herauskristallisiert haben, irgendwie, dass das alles miteinander in Verbindung steht. Und dann habe ich, weil ich, glaube ich, sonst nicht frei schreiben kann, mir zuerst quasi ein Konzept gemacht und ein bisschen auch ein Konzept für die verschiedenen Kapitel. Ich brauche zum Arbeiten oder beziehungsweise um das Gefühl zu haben, dass ich improvisieren kann und dass ich beim Schreiben dann komplett loslassen kann, brauche ich zuerst mal ein ziemlich genaues Gerüst, in dem ich dann improvisieren kann. Also es ist ein bisschen so wie, wenn du keine Ahnung hast, du hast die Notenpartitur und dann spielst du Jazz oder so. Also einfach so dieses, du weißt, du hast einen gewissen Rahmen und es wird schon in dem Rahmen, kannst du dann eben einfach tun. Und als ich diese zwei Handlungsstränge mal hatte für mich, habe ich dann eben angefangen, mich an die ersten Kapitel ranzuwagen und dann ziemlich von einem auf den anderen Tag habe ich mich hingesetzt. Das war sehr lustig. Ich hatte die ersten drei Kapitel oder so. Ich habe mich hingesetzt und ich nehme mal an, das war irgendwo im Hinterkopf, die anderen Kapitel quasi aufgeschrieben, was wo passieren wird. Und das ist, ich habe dann noch ein bisschen die Chronologie geändert, aber das ist mehr oder weniger dann der Roman gewesen.
Also eigentlich sehr methodisch vorgegangen irgendwie. Ja. Ist das auch so, wie du vielleicht journalistisch arbeitest?
Ja, ich brauche immer extrem viel Vorarbeit, um mich dann hinsetzen zu können und dann einen guten Text zu schreiben oder einen Text, den ich halt persönlich gut finde. Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer Berge an einfach Recherche, Material und Mitschriften und sowas, und die ich dann halt wieder beiseite lege danach. Mhm. Ja, schon. Das ist wahrscheinlich etwas, was aus dem Journalistischen kommt. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch einfach was schon immer da war und was ich halt im Journalismus quasi ausgelebt habe und jetzt halt dann beim Schreiben auch das Methodische.
Du hast es gerade früher gesagt, du hast so zwei Geschichten im Kopf gehabt, die sich dann quasi so zu einer zusammengefunden haben. Und das ist ja eine sehr komplexe, würde ich mal sagen, Familiengeschichte, die einerseits Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre spielt, auf der anderen Seite im Jahr 2022. Und es spielt zwischen New York, zwischen Wien, zwischen Athen, zwischen der Insel Hydra. Was war so, sollen wir ganz kurz auf die Geschichte eingehen?
Ja, gerne.
Also es beginnt ja sehr dramatisch eigentlich, diese Geschichte. Ich glaube, das darf man auch verraten, weil das steht auch irgendwie am Einband. Drei Junge oder ein Pärchen und ein dritter junger Mann entgehen quasi einem Flugzeugabsturz, weil sie vermeintlich ihr Flugzeug verpassen und dann nicht in dieser Unglücksmaschine sitzen. Und da kommen drei Menschen zusammen, die eine Geschichte verbindet. So beginnt das Ganze. Wie kam es überhaupt zu dieser Ausgangssituation?
Also das sind unterschiedliche Dinge eingeflossen. Das eine war, ich bin Anfang 2022 in New York gesessen und habe eine Mail bekommen, dass jetzt gerade mein Check-in schließt für meinen Flug nach Wien. Und dachte mir, super, cool. Einfach mal meinen Rückflug nach Wien verpasst. Ich war damals für einen Monat in New York für Reportagen und ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, inmitten der ganzen Organisation einfach meine Maschine zu verpassen.
Und du warst im Hotel, oder?
Ich war damals in einem Airbnb-Apartment, bin in Brooklyn gesessen und bin aufgestanden und dachte mir so, oh Gott, der von der Redaktion bezahlte Flug ist dahin. Dann war ich gerade damals an dem Punkt, dass ich eben an dieser Geschichte gearbeitet habe, rund um Anne Marianne. also die Hauptfigur in der Jetztzeit. Und habe dann wirklich auch kurz nach diesem Vorfall die ersten zwei Kapitel niedergeschrieben.
Aber da gab es kein Unglück.
Da gab es kein Unglück, nein. Es war nur so, dass ich einerseits, das wirklich, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel Autobiografisches in einem Buch, aber diese furchtbare Autofahrt im Abendstau durch Manhattan und das Tanklicht, das angeht auf der Brücke, das war mehr oder weniger das, was ich tatsächlich selbst in New York erlebt habe.
Okay.
Und das ist, ich habe keinen Flug verpasst, ich habe nur ein Abendessen, bin viel zu spät gekommen, alles. Aber irgendwie sind diese Sachen sehr, sehr direkt mal eingeflossen. Und ich habe einfach dann mit diesen Gedanken gearbeitet, halt, was wäre, wenn. Also natürlich, ich habe, wie gesagt, kein Flugzeug, es ist kein Flugzeug abgestürzt in der Realität. Ich dachte mir nur, was, einfach nur dieses Gedankenspiel mal zu starten, was wäre, wenn du deinen Abflug verpasst und der dann abstürzt. Und das war mal die Ausgangssituation, mit der ich gespielt habe für den Roman. Aber worum es mir von Anfang an ging, war eigentlich etwas anderes. Und zwar, dass ich versucht habe, das Publikum bzw. halt die Lesenden ein bisschen auf eine falsche Fährte zu locken. Mhm. Also so, schaut alle her, so ein bisschen wie bei einem Zaubertrick. Da drüben passiert es und eigentlich passiert das, worum es wirklich geht, gerade sehr subtil nebenbei.
Mhm.
Und um diesen Shift ging es mir.
Ja.
Also ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, was dann mit dieser Maschine und was dann mit den Leuten, die sich da treffen, eigentlich passiert. Aber genau, ich hatte eigentlich so ein bisschen dieses Bild eines Zauberstücks, eines Zauberkunststücks vor mir, wo man sagt, okay, schau dorthin.
Aber eigentlich.
Passiert gerade vor deiner Nase, was hier wirklich los ist.
Und das ist ja so ein schicksalshaftes Ereignis, mit dem du da reinstartest, das ja sehr viel dann aufbricht. Du springst dann ja recht schnell einmal ins Jahr 1989 beziehungsweise 1991 zurück. Und da geht es eigentlich um die Eltern deiner Hauptprotagonistin. Und die sind halt Theatermenschen mit Leib und Seele und leben das und sind... Die leben halt so ihren Traum. Und da kommt diese verrückte Idee, auf der Insel Hydra ein Theaterstück von Henrik Ibsen zu proben und aufzuführen. Und da kommt es halt zu Verstrickungen. Ich glaube, so weit kann man sagen. Das heißt, dieser anfängliche Plot am Anfang in New York bricht dann in weiterer Folge was auf, was aber irgendwie viele Jahre zurückliegt.
Dieser dramatische Einstieg war eigentlich auch als ein Tiefpunkt gedacht, von dem aus sich dann meine Hauptfigur, und das ist für mich doch, obwohl es auf beiden Ebenen so Hauptcharaktere gibt, das ist doch relativ klar für mich die Marianne, von dem aus sie sich dann emanzipieren und entwickeln kann. Also das war so, da hatte ich einfach eine Frau vor mir, die eigentlich bereits davor relativ bei einem Tief angekommen ist, und dann passiert ihr das und das löst dann so eine Kette aus, durch die oder in der sie dann auch endlich mal anfängt, die richtigen Fragen zu stellen und sich zu fragen, was es denn eigentlich ist, was sie dermaßen für ihre eigenen Gefühle auch irgendwie so taub sein lässt und so einen blinden Fleck, weil sie ist ja wahnsinnig gut darin, offensichtlich zu merken, was andere Leute brauchen, nur was sie selbst braucht oder was es eigentlich ist, was sie so fertig macht, versteht sie ja sehr lange nicht. Und für mich war eben dieses Erlebnis in New York so der Katalysator, damit die sich dann bis zum Ende des Buchs weiterentwickeln kann und zu einem Punkt kommen kann, wo sie versteht, was eigentlich los ist und was auch eben ihre Eltern ihr mitgegeben haben, weil das...
Was ist den Eltern passiert und was in weiterer Folge auch...
Was ist den Eltern passiert und wie hängt eben die Vergangenheit, wie spielt die Vergangenheit in die Gegenwart hinein und was vor allem, und das finde ich immer eigentlich am spannendsten in Familien, was ist es, was halt mitgegeben wird, worüber halt nicht geredet wird. Also all diese Lücken und Auslassungen, die einfach natürlich schon auch einfach im weggelassen werden, etwas erzeugen.
Ja, und wir auch, weil du sagst, ja, okay, wie wirkt die Vergangenheit auf die Gegenwart? Das passiert natürlich eh irgendwie immer. Aber auch, wenn ich dir zuhöre, wie die Gegenwart auf die Vergangenheit in weiterer Folge wirkt. Also was da halt alles aufbricht, was halt mal war. Aber ist das grundsätzlich auch ein Thema, dieses Familienaufarbeitungsthema, das hat natürlich jeder von uns irgendwie in sich drinnen. Aber hat dich das zu diesem Zeitpunkt auch irgendwie beschäftigt? Hat das irgendwie biografische Züge?
Also die Familie, um die es da geht, ist meiner Familie, hat da jetzt wenige Gemeinsamkeiten. Also dieses ganze Theatermilieu, und das ist alles eine Familie, wo ich mir vorgestellt habe, da kann man sehr gut damit arbeiten.
Was? Dafür passiert viel Drama.
Genau, da kann man, da ist viel Stoff da. Was natürlich einfach da ist, ist, was ich bei meiner eigenen Familie, und das ist ja jetzt auch überhaupt kein Einzelfall, mitbekommen habe, sind eben einfach die Dinge, die weggelassen wurden in den Generationen davor, die man dann teilweise sich so ein bisschen zusammenreimen kann und teilweise dann spät, zu spät erzählt bekommt. Das auf jeden Fall ist schon da. Mhm. Aber ansonsten so diese konkrete Familie, ich glaube, ich finde einfach, dass eine Familie als, jetzt ist so dieses traditionelle Familie, Vater, Mutter, Kinder und Großeltern und alles, das ist einfach eine super Ausgangskonstellation.
Mhm. Ja.
Weil wo niemand ist so nah und niemand verletzt sich so sehr oder kann dich auch so sehr lieben und kann dir so viel irgendwie mitgeben, wie halt Eltern und Großeltern. Ja. Das ist etwas, glaube ich, was halt mit dem auch wirklich wahrscheinlich jeder, der das liest, bis anfangen kann.
Im Prinzip jeder Mensch kann irgendwie was mit Familie anfangen. Also auch wenn sie abwesend ist und man vielleicht gar keine Familie hat, ist es die Abwesenheit dieser Familie.
Und ich hatte schon ewig lang so diese, es kommt, das ist jetzt auch kein Riesenspoiler, glaube ich, es kommt ja diese Figur des Geists vor, so von der Mutter der Eva,
ja.
Deren Vater tritt immer so als Geist in Erscheinung, und das, mit dem hält sie dann Zwiegespräche und tauscht sich irgendwie aus, und ich finde, das ist halt zum Beispiel auch so eine Art, mit den Verstorbenen umzugehen. Oder halt, die sind ja nicht, mit denen gehen wir ja trotzdem die ganze Zeit spazieren, ja, und sprechen wir irgendwie die ganze Zeit. Und das, die spielen ja doch auch rein. Und ich meine, um es jetzt ein bisschen autobiografisch zu machen, mein eigener Vater ist vor einigen Jahren gestorben.
Mhm.
Nicht, dass ich mit dem jetzt andauernd als Geist reden würde, aber ich verstehe, wie präsent einfach die eigenen Eltern sind, auch wenn sie nicht mehr jetzt physisch da sind.
Mhm. Du hast früher mal gesagt, dass so das Schreiben bei dir immer schon da war und du dann auch mit dieser Kurzgeschichten angefangen hast. Aber wenn du jetzt irgendwie zurückblickst, wann waren denn so die, an welche Geschichten kannst du dich erinnern? War das schon als Kind, dass du gern Geschichten geschrieben hast, oder?
Ich habe das Erste, was ich mich erinnern kann, wo ich mich probiert habe, abseits jetzt von so Schulaufsätzen oder sowas, war ein, ein Kriminalroman. Ich habe damals 11, 12 diese ganzen Alfred Komarek-Polt-Romane gelesen und habe einen Roman à la Polt probiert. Also einen Krimi. Ich glaube, er hatte 10 Seiten oder sowas.
Und spielen die im Weinviertel oder Waldviertel?
Spielen im
Weinviertel, ja, ja.
In so Kellergassen,
ja, ja, ja.
Wo die Leichen meistens irgendwo in mit Gärgas oder so umgebracht werden.
Ich hatte auch einmal so eine Phase, wo ich die geht.
Aber
ja, es war,
das passt auch irgendwie. Du kannst den auch als Teenager lesen.
Ja, ja, die sind
gut unterhalten. Also so eben, ich glaube, ich war jetzt nicht
gut geschrieben eigentlich. Ja,
ja. Vor allem, sie hatten so diese Stimmung, und damals ist ja immer dann Erwin Steinhauer im Fernsehen noch auf seiner Gradel,
ja,
als Kommissar Polks noch geraden. Da hattest du nur noch ein Gesicht dazu. Und ich hab damals so einen Kurzkrimi geschrieben, und ich kann mich noch erinnern, der war wirklich, nach dem, was meine Schwester und mein Vater damals gesagt haben, die fanden ihn wirklich nicht gut. Ich kann mich vor allem an deren Feedback erinnern, dass das wahnsinnig. Ich glaube, der Kommissar hat die Mordwaffe zufälligerweise im Gebüsch gefunden. So.
Okay. Also,
ja. Aber trotzdem.
Wie alt warst du da?
Ja, 12 oder so.
Okay.
Also, ich hab Jus und Literatur studiert. Aber ich habe daneben eigentlich, als ich angefangen mit 18, immer in Redaktionen gearbeitet. Und für mich war ganz lange auch das journalistische Schreiben einfach so eine Art Schreibschule auch.
Mhm.
Und ich habe dann mit diesen Artikeln, die ich da geschrieben habe, auch irgendwie probiert, so ein bisschen immer stilistisch auszuprobieren, was geht.
Ja.
Also nicht nur den Inhalt zu transportieren, sondern halt auch dann irgendwie einen eigenen Stil zu entwickeln.
Ja.
Ja, genau.
Hast du das auch gebraucht, ja, denkst du, um jetzt als Romanautorin passieren zu können?
Ich glaube, dass es auf jeden Fall geholfen hat, einfach so viele Jahre schon so aufs Schreiben fokussiert, mhm, gewesen zu sein. Und einfach so viel mit Sprache schon gearbeitet zu haben. Also auch wenn es eben sich um ganz andere, auf einer ganz anderen Ebene sich abgespielt hat, aber ich glaub, das ist wie mit jedem, weil am Ende ist das auch einfach ein Handwerk, ja.
Mhm.
Also nicht nur, aber auch. Und ich glaube schon, dass das einfach durchs viel praktizieren,
machen,
viel machen, dir eine gewisse Routine gibt. Und
Ich
merke es zum Beispiel auch immer, wenn ich schreibe dann öfters mit der Hand, weil ich das Gefühl habe,
mhm,
es geht irgendwie anders oder flüssiger, als wenn ich am Laptop schreibe, manchmal.
So. Also auch für den Roman?
Ja, so eben, wenn ich Skizzen schnell aufschreiben mag,
okay,
oder so, oder irgendwie, ja, schnell die Gedanken. Das ist irgendwie anders. Und ich merke aber, wenn ich länger nicht mit der Hand schreibe, dann auch das selbst verlernst, mhm, irgendwie, habe ich das gefunden.
Ja.
Ja. Ja.
Das ist schon ein ganz anderes, dann, es gibt ja auch dieses, sich Sachen von der Seele zu schreiben.
Ja.
Dann vielleicht nie wieder anzuschauen, wegzulegen. Aber weil du früher gesagt hast, du hast in deinen 20ern einfach keine Zeit gehabt, auch zu schreiben und warst halt eher lieber unterwegs und dann kam halt die Pandemie und du hattest plötzlich Zeit. War dann, hast du das quasi, das journalistische Schreiben, war das dann auch so ein Ausgleich, das nicht so machen zu müssen vielleicht auch?
Es war auf jeden Fall immer eine gute Entschuldigung, dass, okay, ich mich jetzt nicht hinsetzen kann, weil ich eh immer schon so, ja, so überbeschäftigt war. Also, eben mit den Studien und dann direkt mit 23 angefangen im tagesaktuellen Journalismus und dann daneben noch, also ich hab auch 7-8 Jahre so hobbymäßig Theater gespielt, apropos Theater.
Ah,
das kam dann auch noch als relativ zeitintensives Hobby dazu. Und ich weiß nicht, einfach 1000 andere, also halt so auf irgendwie auf allen Kirtagen so ein bisschen, okay, herumtanzen.
Herausfinden, oder? Wo du hin willst,
genau,
wahrscheinlich.
Ja. Ja, genau. Ja, und
was war das für ein Theater?
Ich hab mit 17 oder sowas angefangen. Das war damals Kirchen, so Pfarrtheater, St. Rochus, im dritten Bezirk bei der Rochuskirche. Und habe damit tatsächlich, also ich habe es eigentlich angefangen, weil ich wahnsinnige Angst hatte vor großen Menschenmengen zu reden und ich mir dann gedacht habe, gut, dann brichst du das quasi, indem du dich dem vollkommen aussetzt. Und es hat aber voll gut funktioniert, weil auf der Bühne, wenn du auf der Bühne stehst, bist du so drin, also in der Rolle, dass es dir vollkommen egal ist, wenn da dann 200 Leute sitzen. Und ich habe dann mit einer anderen Gruppe auf der Chauner Bühne gespielt, so Kishon haben wir damals gespielt und dann,
okay,
haben wir im Theaterexperiment, ich verwechsel die immer, im Echoraum, im 15.
Mhm.
und in der Westbahnstraße. Also es war mit verschiedensten Theatergruppen.
Ja.
Ja, genau.
Wolltest du da so karrieremäßig mal tiefer eintauchen?
Nein, ich habe es mal so mit 16, 17 überlegt gehabt. Und ich kann mich noch erinnern, mein Opa, der mich sehr geprägt hat, der war auch Journalist, hat damals zu mir gesagt, Antonia, du kennst vielleicht so die 2-3 erfolgreichen Prozent und die anderen sind alle, sind alle eher arm am Kämpfen. Willst du das wirklich tun? Und ich dachte mir, naja, schreiben will ich eigentlich auch und das Theaterspielen geht wahrscheinlich hobbymäßig irgendwie lustiger oder mit weniger Druck. Dass ich dann im Journalismus angefangen habe, das hat er mir dann nicht mehr ausreden können als zweites. Aber das mit dem Theater. Aber das ist auch gut so. Ich habe es dadurch, dass es eben immer ein Hobby war, extrem genossen.
Machst du das noch irgendwie?
Ich habe es dann irgendwann mit Mitte 20 aufgehört, weil,
okay,
es einfach sich nicht mehr ausgegangen,
naja,
ist. Weil halt bei denen, das waren so doch dann wieder irgendwie relativ professionelle Laiengruppen.
Mhm.
Und ja, professionelle Laiengruppen.
Das ist schön.
Und die haben halt wirklich sehr, sehr viel geprobt. mehrmals die Woche abends nach der Arbeit und dann auch noch, weiß nicht, 10-mal Aufführungen und das war dann einfach irgendwann.
Schon vollzeitintensiv.
Ja, ja, neben eben Vollzeit arbeiten und so.
Ja, aber ist das dann, das ist ja das Schöne dann wahrscheinlich als Romanautorin, dass man diese Leidenschaften, die man jetzt vielleicht so nicht ausleben kann, einfach in ein Buch packen kann, oder? Das ist eigentlich cool.
Ja, absolut. Ja, und ich finde auch, dass es auch da ganz spannend ist, so diese Dynamiken halt hinter der Bühne dann mitzubekommen. Weil ich meine, wie bei jedem Kreis von Menschen, dann bilden sich halt gewisse Strukturen und eben Dynamiken heraus. Und das ist bei der Theatergruppe, die halt tendenziell schon oft extrovertierte Typen anzieht. Es ist schon immer interessant zu beobachten, was da so entsteht. Ja.
Ist das in dem Buch ja, ich meine, da kommen ja auch sehr originelle Schauspielerinnen und Schauspieler, also eher Schauspieler in dem Fall vor, aber auch schwierige Regisseure, wo es ja auch viel um Machtstrukturen geht, um Übergriffe, um Beschimpfungen. Ohne jetzt zu viel zu verraten, aber war das auch wichtig, dieses Thema, das uns jetzt eh schon auch Jahre begleitet und was auch so viel aufbricht natürlich in den letzten Jahren, das irgendwie unterzukriegen? Also so Themen, die vielleicht dir auch irgendwie am Herzen liegen?
Ja, auf jeden Fall. Also auch, weil ich durch Freundinnen und Freunde, die eben im Theater- und Kulturbereich arbeiten, doch sehr viele derartige Geschichten mitbekommen habe in den letzten Jahren. Und ein Roman meiner Meinung nach eine gute Gelegenheit ist, das jetzt ohne auf irgendjemanden direkt mit dem Finger zu zeigen, einfach als ein grundsätzliches strukturelles Problem mit aufzuarbeiten oder mitzunehmen. Ja. Und halt auch zu zeigen, weil das doch auch nicht immer, aber sehr oft so ist in diesen Geschichten, die ich so oft mitbekommen habe, dass halt dann eben die jungen Frauen, die ihren Job sehr gut machen und hoffen, irgendwie in dem Ganzen eine Fixanstellung zu bekommen oder dann auch die nötige Wertschätzung auch finanziell, halt dann auch noch den Job machen von den älteren Herren.
Ja. Und so die Theaterszenen spielen wir in deinem Roman hauptsächlich so Ende der 80er, Anfang der 90er. Das ist jetzt natürlich schon eine Zeit her, ist jetzt aber nicht so lang her. Auf der anderen Seite beim Lesen habe ich mir gedacht, okay, das kann man sich ganz gut vorstellen, wie das so war. Und das war ja so unter den Schauspielerinnen und Schauspielern auch sehr freie Zeit irgendwie, wo sich wahrscheinlich, wo man viel erleben konnte und tolle Produktionen wahrscheinlich machen konnte und wo das Gefälle vielleicht gar nicht mehr so arg war jetzt zwischen den Regisseurinnen und den, also wo sie vielleicht schon ein bisschen aufgebrochen ist oder hinterfragt wurde?
Ich bin mir nicht, also ich muss natürlich gestehen, ich war nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen oder so habe ich es mir auch, so ist es jetzt auch in meinen Roman eingeflossen, dass damals eben wirklich viel weniger Fragen gestellt wurden, was denn da jetzt passiert und inwiefern das jetzt noch in Ordnung ist und wer da jetzt gerade mit diversen Verletzungen da rausgeht. Also, ich glaube, da ging schon noch deutlich mehr Ungutes.
Es wurde schon auch sehr viel geschrien.
Ja.
Also, aber es wird auch in deinem Roman brüllen sich die Menschen. Und auf der anderen Seite, genau, das wollte ich noch sagen, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, aber wahrscheinlich läuft es teilweise halt noch immer so ab, obwohl ja sehr viel aufgebrochen ist. Hast du da so irgendwie recherchiert, so genau zu dieser Zeit auch, zu diesen Jahren, oder hast du das eher quasi...
Nur aus Erzählungen.
Ja.
Also ich habe jetzt keinen... Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, ob wie genau... Also ja, natürlich, ich hätte in der Theaterbranche auch noch Leute von damals kontaktieren können, aber ehrlicherweise, das ist einfach meiner Erfindung überlassen.
Ja.
Und einem dem Gedanken, dass sich Menschen jetzt auch nicht so sehr verändert haben. Wenn es heute so ist, dann wird es damals nicht so ganz so anders gewesen sein oder eher noch ein bisschen schlimmer.
Das habe ich mir beim Lesen fast auch gedacht. Also es war wahrscheinlich noch
also,
übergriffiger noch.
Ja. Und ist wilder. Es ja auch in gewissen Punkten. Also es ist ja schon, geht ja schon zur Sache. Es ist nur, ich habe nur gerade gedacht, das ist ja eigentlich lustig, weil da, dass das Theater da überhaupt reingekommen ist, jetzt abgesehen von meinem Background, aber das war es gar nicht, was die Initialzündung war für diesen Handlungsstrang, sondern ich habe ja gesagt, ganz am Anfang, es waren so diese zwei
Geschichten Ideen
da, die Geschichten da. Und das eine eben mit dem, mit dieser Figur, die ihren, die ihre verpasste Maschine, ihren Absturz miterlebt, und das andere eben diese Eltern. Und das hat sich ergeben dadurch, dass ich vor Jahren, ich glaube, das war im Zeitmagazin, das war so eine Seite, wo Leute erzählt haben, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie zueinander gefunden haben. Und da war unter anderem ein Schauspielerpaar, und die haben tatsächlich gesagt, ja, sie haben Romeo und Julia gespielt, und ein Jahr, nachdem sie auf der Bühne standen, haben sie geheiratet. Und ich dachte mir, das ist so ein Märchen. Das kann ja nicht sein. Und
das irgendwie ist mir kann das nicht so, wahr sein.
Das kann nicht wahr sein. Und irgendwie ist mir diese Geschichte so im Hinterkopf geblieben und ist dann eben wieder aufgetaucht als, das ist eine gute Nachtgeschichte für die Kinder. Mama und Papa haben sich kennengelernt am Theater beim Romeo und Julia spielen. Und dann haben sie geheiratet.
Aber es ist natürlich eine schöne Geschichte.
Ja, und es ist aber gleichzeitig halt auch so eine Geschichte, die so Raum lässt für wirklich jetzt. Also die Frage, ist das jetzt okay? Es klingt halt ein bisschen too good to be true. Und es klingt nach einer schönen Gelegenheit für mich, das Ganze dann eben zu einer guten Nachtgeschichte für die Tochter zu machen. So.
Ob das jetzt genauso stimmt oder...
Genau, also ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, nimmt jetzt auch nicht zu viel vorweg, sondern das ist ja so irgendwie so diese Kerngeschichte, die immer zum Schlafen gehen an der Tochter der Marianne erzählt wird. So dieses, der erste Tag, als Mama und Papa sich am Theater traf und Mama mit dem Blumenkleid keine Luft mehr bekam. So. Und dann eben dieses Aufbrechen, wer hat denn jetzt bestimmt, dass diese Geschichte so erzählt wird und wieso ist es das, was übergeblieben ist von der Kindheit? Ja?
Aber das macht man ja so generell mit sich selber auch, oder? Man erzählt sich ja selber auch Geschichten über sich selber, und irgendwann glaubt man die Geschichte natürlich auch. Und man lässt Sachen weg, die vielleicht nicht so schön waren. Oder wenn sie nicht so schön waren, dann müssen sie zumindest irgendwie aufregend gewesen sein.
Absolut. Ich meine, die Joan Didion, die ich sehr, sehr verehre und die auch in dem Roman ja irgendwie so ein bisschen camouflagemäßig mit einem kurzen Textauszug sogar vorkommt, die hat ja auch gesagt, we tell ourselves stories in order to live. Und das ist das. Wir erzählen uns andauernd selbst Geschichten. Ja. Und wir, ich glaube, das hat mich halt besonders gereizt. Wir erzählen, oder diese Menschen in diesem Buch erzählen sich ihre Geschichten halt auf eine Weise, dass sie halt irgendwie damit umgehen können, was sie auch in der Vergangenheit vielleicht nicht so super hinbekommen haben und dann weitermachen können. Also es wird eben dieses, die erzählen sich die Geschichten mit den Auslassungen, dass es halt dann irgendwie noch klappt.
Aber mir ist es auch beim Lesen des ganzen Romanes so gegangen, dass ich mir nie sicher war. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war. Du hast gesagt, am Anfang war das schon so, mal in die falsche Richtung zu schicken. Aber mir ging es bis zum Punkt, glaube ich, so, dass ich immer gedacht habe, okay, bin ich jetzt auf einer ganz falschen Fährte? Oder bin ich eh auf der richtigen Fährte? Oder kommt jetzt noch irgendwas... Und? Was meine Theorie? Ich war schon zwei, dreimal sehr überrascht, wie so die Wendungen waren, ohne jetzt mehr sagen zu wollen oder zu müssen.
Das freut mich aber.
Das war so.
Das war schon geplant. Nein, also ich habe das, was ich nicht mag, also das, was ich einfach persönlich wirklich nicht aushalte, ist, wenn ich ein Buch lese und mir irgendwann im ersten Drittel denke, es wird so ausgehen und dann geht es so aus.
Das kann ja angenehm sein,
oder? Ich finde es meistens, wenn ich mir dann schon denke, ja, okay, genau, so würde man es wahrscheinlich machen und dann macht man es so. Ich finde es halt lustiger, also ich selbst finde es lustiger beim Lesen und deswegen habe ich es einfach geschrieben, dass man damit nicht rechnen kann, was da jetzt alles kommt.
Ich meine, es gibt halt manchmal es ist eher bei Filmen vielleicht so, dass oft, oder vielleicht wenn man dann schon viele Bücher oder Filme gesehen hat, dann gibt es oft halt so einen Twist und der ist schon so klar, dass das passieren wird, dass man eigentlich wird man auch auf eine falsche Fährte geschickt, oder? Und dann ist aber schon so klar, dass irgend so ein Twist kommt und dass es dann aber so ausgeht, das ist ja dann fast noch schlimm auf eine Art, wenn es ein zu offensichtlicher Twist ist, was jetzt bei deinem Buch gar nicht der Fall war.
Was wiederum die totale Berechtigung hat, wenn es so einen ganz offensichtlichen Twist gibt und es einfach, also wenn du quasi am Anfang einfach schon weißt, so, dorthin wird es wahrscheinlich gehen und wenn einfach dann der Weg dorthin so toll ist und dir so schön erzählt wird, dann kaufe ich das auch.
Ja.
Ich finde nur so Bücher, wo ich mir denke, so, ja, eh, eigentlich weiß ich eh, worauf du hinaus willst und am Ende ist es so, ja. Oder auch, ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, also
dieses, es kommt dann, finde ich, schon aufs Wie an. Also wenn mir jemand sagt, so, also wenn ein Film oder ein Buch damit spielt, dass das Ende vorhersehbar ist und aber der Weg dorthin so toll ist, dann ist absolut okay.
Du hast dir das Buch auch so zeitlich verortet zwischen, 91 ist ja auch dein Geburtsjahr, ja. Oder?
Ja.
Und da spielte auch der Hauptteil.
Genau, ja. Zwischen 1989 und 1991.
Ja.
Ja.
Und 2022, wo du selbst in New York warst, hast du das absichtlich auch so gewählt, um dich da indirekt so einzubauen auch oder deine Hauptcharakterin auch einzubauen?
Also nicht um mich einzubauen, ich glaube einfach aus dem ganz pragmatischen Grund, dass es mir leicht gefallen ist, weil ich dadurch natürlich dann übernehmen konnte, was ist im Jahr 2022 passiert. Also
ja.
Eben mit dem zeithistorischen Rahmen,
mhm.
Pandemie, dann der Angriff auf die Ukraine, dass das im Hintergrund mitspielt und eine Rolle spielt und davon einfach dann weggerechnet, also zurückgerechnet, so diese 30 Jahre.
Ja.
Und das hat es mir natürlich dann auch wiederum ein bisschen leichter gemacht zeitlich, weil ich einfach mit meiner Elterngeneration dadurch, dass ich mit denen mehr relaten kann, jetzt auch schreiberisch mehr anfangen kann als mit Leuten, die halt 10, 20 Jahre davor gelegt haben. Also das war hauptsächlich
dem geschuldet,
ja.
Weil es auch leichter ja. fällt, dich da genau. quasi zu verorten.
Genau.
Und
ja, und zu ungefähr zu wissen, okay, was war damals wichtig und was ist halt jetzt gerade ja. ganz aktuell gewesen oder jetzt vor 3 Jahren.
Ja, ich meine, da kommen ja schon immer wieder so, Anne, die Hauptcharakterin, trifft ja auch einen rechten Podcaster am Anfang, den sie porträtieren soll, interviewen soll, wo sie ein Feature draus machen soll. Da merkt man ja schon, okay, was ist da in den USA los, was bricht dort gerade aus. Der Ukraine-Krieg kommt kurz mal vor eigentlich nur, wo sie irgendwie überlegt, ob sie nicht irgendwie bei so einem Hilfskonvoi mitmachen soll und Hilfsgüter von Wien in die Ukraine bringen soll oder an die Grenze bringen soll. Und wolltest du diese einschneidenden Erlebnisse, die uns jetzt noch immer so tagtäglich begleiten, auch, war dir das beim Schreiben so ein Bedürfnis, das auch einzubauen? Und
ja.
Oder war es eher auch nur, um das in dieser Zeit auch zu verorten und zu sagen, okay, da waren halt...
Also es ist sicher einerseits dem Realist, also dem geschuldet, dass es in einem realistischen Hier und Jetzt spielt und dann man einfach nicht einen Krieg zum Beispiel oder eine Pandemie.
Mhm.
Man kann sie natürlich nicht erwähnen, aber sind mir mehr oder weniger, die fließen dann ein.
Ja.
Aber was vor allem die ganze Zeit mitgeschwungen ist, es steht auch auf dem Klappentext drauf, weil es mir relativ wichtig war, dass eben diese Figuren sich sehr weit von existenziellen Nöten und Problemen befinden und sich ihre privaten Dramen schon sehr gut selbst schaffen. Also das ist so für mich ein Grundthema dieses Buchs, dass das eine wahnsinnige Wohlstandsprobleme sind und eine gut bürgerliche,
yeah.
intellektuelle Bubble, in der die Leute aber wahnsinnig unglücklich sind und in der sie sich eben, wie gesagt, ihre Hölle schon selbst anheizen. Und dieses, was ich halt so spannend fand, war, oder was ich darstellen wollte, war dieses, einerseits, wir sind links und wir sind progressiv und wir sind mhm. aufgeschlossen und wir interessieren uns für das Tagesgeschehen, aber am Ende des Tages sind wir eigentlich schon sehr gut ausgelastet mit unseren Dreiecksbeziehungen und dem cholerischen Regisseur. Und ich sage jetzt nicht, ich glaube halt einfach, dass es die meisten Geschichten keine Heldengeschichten sind, sondern ziemlich alltägliche Geschichten. Und ich wollte halt so eine Geschichte erzählen und auch zeigen, dass die halt, ich glaube, es ist eh auch einmal, ich habe es einmal, es gibt diese Szene, wo sie durch Jugoslawien fahren am Anfang des Jugoslawienkriegs und Richtung Griechenland und sie dann irgendwie diesen Moment hat, wo sie sagt so, also dieses Land ist zwar offenbar gerade irgendwie dabei, auseinanderzufallen, aber sie fahren quasi so ein bisschen am Saum der Zeitgeschichte entlang. Mhm. Und es fühlt sich alles so fern an und eigentlich ist es doch ganz nett hier. Und eben das war so ein Gefühl, was ich...
Und die Lokale sind noch offen und so, ja, beschreibst du, glaube ich, ja, oder? Es wird zwar ein bisschen hitziger debattiert jetzt über die politischen Verhältnisse, aber eigentlich sitzen die Menschen eh noch immer gemütlich zusammen und genießen das Abendessen, so ein bisschen, also
es
diese
ist ja auch
Szenerie.
Sehr absichtlich wirklich an einem Punkt verortet, wo noch nicht das große Kriegsgeschehen ausgebrochen ist, sondern.
Aber sie eben genießt so das auch so ein bisschen, genau, oder?
Diesen leichten Thrill von der Seitenlinie so.
Genau,
ja. Und deswegen fand ich halt auch dieses Stück, was dann auf der Insel spielt, dieses Ibsens Wildente oder Ibsen auf der Insel, wie sie es dann nennen, das fand ich halt, deswegen habe ich das reingenommen. Weil das so schön spiegelt. Weil die ja auch sich sehr im, weil sich da ja auch alles sehr im privaten Rahmen abspielt. Im Familien- und Freundeskreis. Mhm. Und uns eben da auch keine großartigen gesellschaftlichen oder politischen Dimensionen braucht, damit all diese Leute recht kämpfen. Also so dieses Biedermeierliche, was sie da spielen auch.
Es gibt so ein Bild, wo du so schreibst, glaube ich, das standen dann irgendwie alle so in der Küche zusammen, was so dann in Erinnerung geblieben ist, was ja schon sehr dieses Biedermeier, es wird immer gut gegessen und gut getrunken und so. Also das ist lustig, dass du das sagst, dass das schon in so einer Bubble spielt. Das ist so unterbewusst, fällt das natürlich auf, aber du gehst dann natürlich nicht so mit dem Holzhammer drauf. Aber das ist schon, es wird auch viel mit dem Taxi gefahren. Also man merkt so Kleinigkeiten irgendwie. Also es ist so, es werden auch ständig Flüge gebucht, wo ich mir gedacht habe, okay. Wo man sich aber lustigerweise so beim Lesen auch so ein bisschen reinwünscht. So in diese Großbürgerlichkeit zum gewissen Maß.
Ja, und
also mir ging es zumindest so.
Ja, und ich finde, es ist ja natürlich auch lustig, wenn man sich dann im Nachhinein denkt, ah ja, ups, genau. Das ist ja eigentlich nicht so ganz normal.
Hast du das Gefühl, dass du jetzt mit diesem Roman jetzt von, du bist ja noch immer Journalistin, aber ist das so ein Ankommen irgendwie in deiner Profession? Weil du gesagt hast, okay, du Schreiben war immer irgendwie da und deine Leidenschaft, das war halt irgendwann, oder ja, viele Jahre war keine Zeit wirklich dafür, dann kamen die Kurzgeschichten. Ist das so schon irgendwie ein Ankommen bei dem, wo du vielleicht immer hin wolltest?
Es fühlt sich auf jeden Fall wie eine extrem schöne Entwicklung zu einem Punkt an, zu dem ich glaube ich nicht hätte früher kommen können, auf diese irgendwie gesunde aufbauen, so aufeinander aufbauende Art und Weise. Also es fühlt sich einfach wie ein, ich weiß nicht, ob es ein Ankommen ist, aber es fühlt sich auf jeden Fall nach einem sehr schönen, folgerichtigen nächsten Schritt an. So. Ja. Und etwas, was ich mir jetzt nicht leicht gemacht habe und mir, glaube ich, auch vor vielen Jahren, also erstens nicht zugetraut hätte. Und weil es ist natürlich so, ich habe jetzt gesagt, ich hatte in den 20er noch keine Zeit, aber ich hätte es mir auch einfach, hätte mir damals auch gedacht, ja, worüber willst du denn schreiben? Du hast ja noch viel zu wenig erlebt. Also ich glaube, es ist jetzt auch, ich bin auch einfach an einen Punkt gekommen, wo ich mir selbst zugetraut oder zugemutet habe, dieses absolut wahnsinnige Projekt, einen Roman zu schreiben, halt auch tatsächlich dann umzusetzen.
Ja. Wie lange hast du, also 22 war so der Startschuss, mehr oder weniger?
Genau, ja.
Wie lange hast du geschrieben? Also so rein, also dieses.
Also 2022 war der Startschuss und da habe ich dann eben auch die ersten 2-3 Kapitel geschrieben. Ich habe dann aber, ich habe dann noch eben auch das Konzept und so geschrieben, aber ich habe dann ziemlich lang pausiert, weil ich einfach einige Aufträge und Reportagen und sowas hatte und auch das vorbereiten musste, dass ich mal an den Punkt komme, wo ich genug Zeit am Stück haben werde, um tatsächlich zu schreiben, weil ich gemerkt habe, es geht nebenbei nicht. Also auch, obwohl es nicht mehr ein tagesaktuelles oder ein fix angestelltes Schreiben war für journalistisches Schreiben, aber es war trotzdem noch immer, es waren zu viele Projekte. Und um mal an den Punkt zu kommen, dass ich sage, okay, ich bin jetzt wirklich weg, all meine Chefinnen und Chefs, und ich komme die nächsten 6 Monate, ich glaube, ich bin dann eh für 2 Kleinigkeiten, aber grundsätzlich bin ich die nächsten 6 Monate nicht verfügbar. Das war dann Mai 2023. Mhm. Und da von Mai 2023 bis Oktober habe ich dann wirklich daran geschrieben. Und dann nach diesen 6 Monaten war dann der Roman in einer ersten Fassung fertig. Und mit der habe ich dann, die habe ich dann mal an verschiedenste liebe Leute rausgeschickt. Und mit deren Feedback habe ich dann weitergearbeitet. Aber grundsätzlich stand das Ding so mit Oktober 2023.
Ist das nicht auch ein enormer Druck, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt diese 6 Monate und dann plötzlich, weil dann gibt es ja fast keine Ausreden. Dann
ja, am Anfang habe ich mir auch gedacht, oh Gott, das ist ja wirklich blöd, weil du eben, du bist so nett, was machst du dann? Du sitzt um 8 in der Früh da und sagst, okay, jetzt kannst du tatsächlich nur noch schreiben. Aber gleichzeitig, ich glaube, was mich total gerettet hat, weil ich hatte genau diese Angst auch, so Gott, jetzt habe ich tatsächlich Zeit, war, dass ich mir ganz am Anfang gleich diese Reise nach Utra eingeplant habe und dort geschrieben habe.
Okay.
Und dadurch, dass ich dort fast dieses Monat hatte, wo ich komplett wirklich keine Ablenkungen hatte, ich war allein dort und ich habe nur wirklich vormittags geschrieben, Pause gemacht, nachmittags geschrieben und daneben ein bisschen recherchiert dort, habe ich, und dadurch war ich dann drin. Also als ich zurückgekommen bin, war ich so, cool, ich war drin und ich mache jetzt weiter. Und dann habe ich die restlichen 5 Monate eben dann daheim weitergeschrieben.
Es war dann schon so viel da, Fleisch so, quasi, genau, dass du...
Ja, es war dann schon so viel da und es hat mir dann schon so viel Spaß gemacht und ich war irgendwie so gut drin, dass ich dann gewusst habe, dass das wird daheim auch noch gehen.
Ja. Du hast jetzt ja schon erste Lesungen auch gehabt, oder? Wie ist das dann so vor Publikum und vor Menschen, die es vielleicht selber schon gelesen haben und so?
Sehr schön. Ich meine, das war jetzt die Buchpräsentation gerade diese Woche. Also es ist wirklich die Premiere, der Premierenabend. Und da war es natürlich hier nochmal eine Ausnahmesituation, weil das war so viel liebe Leute, die einfach dich gekannt habe und die dieses Lokal wirklich, also da kamen wirklich Wellen von Liebe und Freundschaft daher. Und das war ein wahnsinnig schöner Abend. Und ich weiß, dass nicht jede Lesung so sein wird, weil nicht jedes Mal so viele Friends and Family auch im Publikum sitzen. Aber das war toll. Das war eine super Premiere. Und es war, ich war nervös davor, aber ich hatte dann auch, weil die Moderatorin, die Barbara Kadlitz, einfach wirklich super, super Mensch und auch einfach wirklich eine super Gesprächspartnerin war, auf der Bühne das Gefühl, dass das super, also dass das wirklich sehr angenehm und gut passt. Also sowohl das Lesende, was mir einfach grundsätzlich Spaß macht, weil ich irgendwie auch dadurch, dass ich beim Radio viel spreche, mich dann inzwischen jetzt auch nicht mehr irgendwie da fremd fühle, wenn ich ein Mikrofon vor die Nase gestellt bekomme und dann vorlesen darf. Und auch das Gespräch über das Buch, das ergibt sich inzwischen eigentlich sehr, wie sagt man, sehr
natürlich,
ja, sehr natürlich, ja.
Und wie sind da so ist das für dich komisch, dass jetzt so ein Projekt, mit dem du dich so viele Jahre oder Monate nur so du mit dir quasi beschäftigt hast, dass das jetzt trotzdem so draußen ist und das von allen möglichen Menschen gelesen wird? Wie hat man da Gefühl dafür?
Es ist komisch, es ist das Gefühl, und das habe ich schon davor öfters von Leuten gehört, die eben künstlerische Projekte abgeschlossen haben und dann da raus in die Welt gestellt haben, dass es dir an diesem Punkt irgendwie gefühlt gar nicht mehr so sehr gehört, sondern dann halt ganz vielen anderen Leuten und dass die dann eben etwas daraus machen, was sie persönlich sich vorgestellt haben oder was sie sich eben dazu, also dass das dann da draußen weiterarbeitet, und das ist ja auch sehr schön so. Und bis jetzt hatte ich auch Glück, dass das Feedback, was ich bekommen habe, in Gesprächen oder aus Zeitungen einfach ein sehr schönes war. Also hatte auch Angst, was da so alles zurückkommen wird. Ich glaube, das ist auch sehr natürlich, aber genau, es fühlt sich eigentlich eher so an, als wäre es irgendwo sehr meins und irgendwo gar nicht mehr. Mhm. Und einfach auch gut, dass es abgeschlossen ist und jetzt mal als, weil du kannst ja unendlich lang dran arbeiten. Aber ich finde es auch gut, dass einfach mal irgendwann sagt, okay, Trugschluss und Fahne draußen. Und an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, jetzt bin ich glücklich damit, das passt. Weil, ja.
Jetzt soll es ein bisschen ein Eigenleben quasi entwickeln, oder?
Genau.
Vielleicht.
Ja. Jetzt soll es ein Eigenleben entwickeln und ich freue mich, was anderes zu schreiben schon wieder.
Das wollte ich jetzt gerade fragen.
Ich liebe dieses Buch sehr und ich hasse es auch schon lange. Also ich habe es am Ende dann schon natürlich, wenn du dich so sehr mit einem Text beschäftigst, ich habe ihn dann auch irgendwann nicht mehr lesen können.
Ja, das hat man ja bei Magazingeschichten, die vielleicht 8 Seiten haben, die man 1000-mal durchgelesen hat in dieser einen Woche und sie nicht mehr sehen kann.
Eben, du kennst
logischerweise.
Ja, du kennst es eh. Und ich kenne das auch schon von Artikeln oder von Features, dass ich dann einfach nicht mehr mit diesem Stoff umgehen mag. Und
weg.
Ja, genau. Einfach so, Sendung fertig oder Artikel abgeschickt. Und eben bei einem Buch, wo man halt dann, ich weiß nicht, wie oft ich den Roman gelesen habe, insgesamt 30, ich weiß es nicht, 30 Mal, oft auf jeden Fall, sehr, sehr oft. Und irgendwann ist es sehr gut, dass wir getrennte Wege gehen, was das Close Reading angeht. Und ich irgendwie Lust habe, was Neues eben zu machen. Ja.
Bist du schon dabei? Was?
Ja. Ja, ja, ich habe letztes Jahr...
Du strahlst gerade so.
Ja, ich habe angefangen Ende letzten Jahres wieder mit so meiner neurotischen Konzeptarbeit mit einem großen Poster und meinen vielen Gedanken.
Viele Post-its auf der Wand.
Post-its auf der Wand. Und ein erstes Konzept und erste paar Kapitel. Und schönerweise habe ich dafür ein Stipendium bekommen wieder. Also genau, es geht weiter.
Es geht weiter. Ja. Was mir vielleicht als Abschluss noch, wie ist das so für dich jetzt als Journalistin, die Seiten auch zu wechseln? Weil das machst
interviewt zu werden?
Ja.
Ja, komisch. Also ich finde es, ich habe es eigentlich, das war eine der Dinge, die ich am Journalismus so liebe, ist, dass ich die Person bin, die den anderen das Mikrofon hinhält oder mitschreibt und zuhört. Ich finde es extrem schön, anderen Leuten zuzuhören, wenn sie mir ihre Geschichten erzählen. Und dass ich jetzt plötzlich in der Position bin, ist sehr ungewohnt und gewöhnungsbedürftig halt. Aber gleichzeitig auch schön, weil es auch sehr wertschätzend ist. Mhm. Also, und ich meine, ich glaube, jeder, der sagt, nein, ich schreibe nur für mich und mir ist es egal, wie viele Leute das dann lesen. Ich glaube, also vielleicht gibt es solche Menschen, aber ich finde es schon schön, wenn es tatsächlich auch gelesen wird, was ich da geschrieben habe. Und das führt halt über solche Gespräche wie unseres oder Rezensionen, Lesungen, den Austausch. Und ich finde, also was ich schon merke ist, also zum Beispiel, ich freue mich auf diese Lesungen, die da jetzt vor mir liegen, weil ich dieses, habe ich auch an dem Abend gemerkt, dieses einfach Austauschen und über das Buch reden, diese persönlichen Begegnungen oder auch wenn ich in Buchhandlungen gehe und ich sehe, mein Buch liegt da und dann bin ich so, hey, voll schön und übrigens so, dass man sich einfach kennenlernt und miteinander redet, ist für mich.
Geht man dann rein und legt das irgendwie besser hin oder stellt es irgendwie in die Auslage, oder?
Nein, oh Gott, nein. Ich hatte jetzt einfach, nein, das sowas mit ihm. So sehr sneaky plötzlich liegt das Buch ganz vorne beim Verkaufstisch. Nein. Aber es kostet mich doch eine gewisse Überwindung, so wie es wahrscheinlich die meisten Leute Überwindung kosten würde, in eine Buchhandlung zu gehen und zu sagen, hallo, übrigens, ich bin die Autorin von diesem Buch da drüben. Aber gleichzeitig entstehen dadurch auch immer so nette Gespräche, dass ich mir denke...
Passiert sowas? Also wenn...
Ja.
In so Buchhandlungen?
Absolut. Ich war jetzt in ein paar Buchhandlungen, einfach weil ich es total schön finde, wenn ich das dann sehe. Es entstehen dann einfach wahnsinnig schöne Gespräche. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass es irgendwie nett ist, beziehungsweise immer das Feedback sehr, sehr, sehr positiv ist, wenn ich dann halt, wenn ich sehe, sie haben es, reingehe, Hallo sage und dann die Buchhändlerinnen, meistens sind es Buchhändlerinnen, manchmal Buchhändler, halt sagen, cool, jetzt habe ich ein Gesicht für den Buch.
Kommt man da auch mit Leserinnen, Lesern ins Gespräch?
Jetzt in den Buchhandlungen, also ich habe mich noch nicht zu jemandem dazugestellt, der das gerade durchgeblättert hat. Übrigens, nein.
Also, wollt ihr eine Unterschrift?
Ich habe das bis jetzt schon wirklich nur mit den Leuten, die dort arbeiten. Nicht, ich glaube, das fände ich dann auch ein bisschen übergriffig. Aber bei der Lesung natürlich ist es schön. Dann, genau. Wenn die dann kommen und sagen, oh, ich bin gerade so mittendrin oder ich habe es gelesen.
Ja, und man auch also nicht nur ein Gesicht quasi von dir hat,
sondern auch von,
von den Leserinnen und Lesern, oder? Die dann, das ist auch schön.
Absolut, ja.
Dann, ja. Hast du das jetzt vielleicht beim neuen Buch mehr, dass du schon die Leute, die es dann auch lesen, im Kopf hast, weil du jetzt so ein bisschen schon draußen bist,
ich mein, als Autorin? Ich hoffe es eigentlich nicht. Ich glaube, dass es dem Ganzen besser tut, wenn ich einfach nur an das Buch denke, beziehungsweise an das denke, was ich, was mir persönlich gefällt und was ich gerne lesen würde, und was irgendwie jetzt stilistisch und inhaltlich zu mir passt. Ich glaube da schon beim Schreiben an potenzielle Lesende oder potenzielle Verkäufer oder so zu denken, ist nicht gut. Also das wird, weil für wen schreibe ich dann und weißt du, dann ist es halt auch ein, eben genau das, was ich nicht haben mag, und dann denkst du irgendwie das danach schon mit, während du eigentlich noch im Schaffen drin bist. Nein, du sollst. Ich hoffe, dass das wieder gut funktioniert, dass ich einfach abtauchen kann.
Ja, vielen Dank. Ich würde dir gerne zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen stellen.
Ja,
wenn das gut. Okay ist.
Ja.
Gerne mit kurzen Antworten. Mhm. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Reisen, nicht leben, sondern reisen.
Reisen, ja. Aber auch leben, warum nicht? Egal.
Okay, mir fallen viele Städte ein da jetzt eigentlich dazu. Zuerst sind mir jetzt Lissabon und Palermo eingefallen.
Okay.
Als allererstes. So.
Gibt es eine Serie oder einen Film, der dich zuletzt verstört hat, haben?
Shameless immer wieder. Das schaue ich zur Zeit spät nach. Serie. Also verstört auf eine gute Art und Weise.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst? Jetzt abgesehen gerade? Von deinem.
Ja. Jetzt gerade, warte, ich hab gerade so viele verschiedene Sachen gelesen. Ich habe jetzt endlich es geschafft, das Hotel New Hampshire von Tom Irving zu lesen. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Spielt in den 1950er Jahren in Wien und beinhaltet sprechende Bären und Anarchisten und eine sehr crazy Hoteliersfamilie. Also das ist, ja. Was habe ich sonst? Kennst du das? Du liest andauernd und dann vergisst du schon wieder, was du gerade gelesen hast. Das ist, von der Lea Ippi lese ich jetzt gerade neue Buch Aufrecht. Das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ja.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Also auf jeden Fall Sehr weit oben. Und nicht nur, weil es in dem Buch vorkommt. Das ist alles von Leonard Cohen und So Long Marianne. Das ist auf jeden Fall eines der schönsten Lieder
der Welt. Das steht gleich am Anfang, oder? Gibt es irgendwas, was von dir, von deiner Kunst, vom Schreiben einmal bleiben soll? Gibt es da irgendwas? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?
Also ich sage jetzt mal, ich hoffe nicht, aber wow, ich glaube, das ist genauso dieser Wunsch, erinnert zu werden, ist nichts, mit dem man schreiben sollte. Also nicht unbedingt.
Und irgendwelche letzten Worte heute?
Außer danke fürs Gespräch. Nein, es war mir eine große Freude.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.